Oh komm, du Geist der Wahrheit, und kehr jetzt auch bei uns ein, hier in unserer Mitte. Danke, dass du da bist, dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beten, dass du uns, Heiliger Geist, nun die Augen öffnest für dein Wort und dass du uns in alle Wahrheit leitest, dass du uns an das erinnerst, was Jesus gesagt hat in diesen Kapiteln, Herr. Und vor allen Dingen, dass du auch durch deinen Heiligen Geist und durch seine Kraft diese Worte in unseren Herzen lebendig werden lässt, dass sie Auswirkungen haben auch in unserem Leben, Herr. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, der Alltag geht wieder los, die Schule geht wieder los. Ich komme einfach noch nicht weg von dieser Predigtreihe vom Johannesevangelium. Ich hatte ja schon öfter das Ende angekündigt, diese Predigtreihe durchs Johannesevangelium. Ich könnte eigentlich 2 Jahre weiter predigen, das hätte ich kein Problem damit. Aber ich glaube, heute ist wirklich die letzte Predigt durchs Johannesevangelium. Wir hatten ja Johannes 17 zuletzt angeschaut und jetzt einfach auch nochmal ein wichtiger Abschnitt aus dem Johannesevangelium, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Ich weiß nicht, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an den Heiligen Geist denkt. Es gibt aus meiner Sicht meistens so 2 Bewegungen, zwischen denen man so hin und her ja tendieren könnte, vielleicht auch du hin und her tendierst. Es gibt in der Theologie einen Theologen, der hat den Heiligen Geist einmal das Stiefkind der Dreieinigkeit genannt. Vater und Sohn ist ja klar, da ist alles deutlich, da wissen wir irgendwie greifbarer, aber der Heilige Geist, mit dem können wir irgendwie nicht so viel anfangen. Und ja, ich denke, dass es allzu oft in der Kirchengeschichte vielleicht das gegeben hat, dass wir meine neue Technik funktioniert nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Probier es noch einmal, wenn nicht, dann machen wir Plan B, habe ich in der Hintertasche. Ihr müsst wahrscheinlich alle euer WLAN ausmachen und eure Geräte ausmachen. Ich finde da eine bessere Lösung, aber ich wollte heute mal was Neues ausprobieren mit uns. Und genau mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann wechseln wir es nochmal. Auf jeden Fall gibt es in der Christenheit oft so, ist es so Thema Heiliger Geist so zwischen diesen beiden Polen so. Ja. Okay, ich kann damit irgendwie nicht ganz so viel anfangen und dann lasse ich es lieber. Das ist so ein bisschen außer meiner Kontrolle. Und dann wird der Heilige Geist leider oft auch unterbetont. Es wird gar nicht über ihn gesprochen, über die Gaben des Geistes, über die Frucht des Geistes, über das Wesen des Heiligen Geistes. Und so wird er unterbetont. Und der Lieblingsvers von dieser Fraktion, sage ich mal, ist im 1. Korintherbrief. Da geht es sehr stark um die Geistesgaben. Dann wird aber gesagt, ja, Gott ist aber nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Es muss alles geordnet ablaufen. Es sind vielleicht die, die besonders rational sind, die besonders vernunftgeleitet sind. Und da ist die Tendenz dahin zu einer kühlen Rationalisierung, Rationalität und dann auch manchmal leider zu einer Leblosigkeit, Freudlosigkeit, ein nicht lebendiges Christenleben. Auf der anderen Seite hingegen gibt es auch solche innerhalb der Kirche und innerhalb der Kirchengeschichte, die den Heiligen Geist so ein bisschen als Lieblingskind der Dreieinigkeit vielleicht so als anderer Begriff sehen und ihn etwas überbetonen und den Fokus nur darauf legen und wir müssen jetzt nur die Gaben des Geistes und der Heilige Geist und der Heilige Geist und der Heilige Geist. Und da ist natürlich der Lieblingsvers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Soll den Geist nicht dämpfen. Wir müssen dem Geist Raum geben und alles auskosten, was da der Heilige Geist so zu bieten hat. Und da gab es in der Kirchengeschichte und auch bis heute immer wieder auch Gemeinden, die dann bis hin in hitzige Schwärmerei war der alte Begriff bei Luther. Heute würde man sagen, etwas enthusiastisch ausgelebtes Christenleben. Ich habe extra versucht, einigermaßen neutrale Begriffe auch zu benutzen, denn ich denke, beide Pole haben doch auch ihren Punkt. Und dir fallen sicherlich auch Bilder ein, Menschen ein, Gemeinden ein, die zu der einen oder anderen Pol hin tendieren. Am sinnvollsten ist es, wenn du selber auch überlegst ein bisschen, wo komme ich her aus meiner Gemeindetradition, wie bin ich gepolt in der Hinsicht. Und dann kann man auch mal auf die andere Seite schauen und sich etwas inspirieren lassen, was es da noch so gibt. Aber eins ist sicher, es ist dem Teufel wurscht, piep, egal, ob wir in unseren Kirchen verbrennen oder ob wir erfrieren. Ja, es ist Wurscht egal. Hauptsache, wir sind beschäftigt. Hauptsache, wir sind im Streit. Hauptsache, ja, wir sind gelähmt. Die Frage ist also, wie können wir als Christen ein geistesgegenwärtiges Leben leben, wenn es doch nur jemanden gäbe, der uns so umfassend lehren würde über den Heiligen Geist, der uns so in die Tiefe führen würde, was der Geist macht und wer der Geist ist, wenn nur irgendwie Jesus so 1, 2, 3 Kapitel dazu schreiben würde, das wäre ja irgendwie klasse. Tja, gut, dass er das hat, gut, dass wir das überliefert haben im Johannesevangelium. Wir dürfen nicht vergessen, es ist der längste Abschnitt über den Heiligen Geist am Stück im ganzen Neuen Testament, der wirklich Jesus, wo Jesus selber, unser Herr, unser Erlöser, lehrt, wer der Geist Gottes ist und was er macht. Und genau so wollen wir eben jetzt auch entlang gehen an diesem, funktioniert ja ganz gut, an diesen Texten und diese Fragen an diesen Text stellen. Wer ist er? Wer ist der Heilige Geist laut Jesus? Woher kommt er und was tut er? Und ganz am Ende dürfen wir uns auch freuen darüber, was bringt es mir? Ja, was bedeutet es für mich, für dein Leben als Christ? Schauen wir uns mal an und starten mit der Frage, wer ist er? Wir sind ja im Johannesevangelium Kapitel 14 wieder ein bisschen zurückgesprungen, kurz noch zum Kontext. Es ist die Abschiedsrede von Jesus. Ja, Jesus hat also gerade den Jüngern die Füße gewaschen und so weiter und sitzt mit ihnen am Tisch rund zum letzten Abendmahl. Es gab es war deutlich schon, dass Judas der Verräter sein würde. Und es sind sozusagen die letzten Worte von Jesus an seine Jünger, bevor er dann diesen Gang des Leides antritt in die Passion hinein und bis zum Kreuz, bis zur Auferstehung. Und die Hauptbotschaft ist sozusagen, fürchtet euch nicht, ich gehe weg, ja, aber keine Sorge, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Liebt einander, ihr werdet gehasst werden und ich werde euch einen anderen Tröster geben. Schauen wir mal, was Jesus sagt. Wer der Heilige Geist ist. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Jetzt kommt's. Nicht. Es wäre jetzt halt echt schön gewesen, wenn jetzt hier also dieser andere Tröster müsste jetzt eigentlich kurz blau leuchten, aber ihr stellt es euch jetzt blau vor, okay? Ich will den Vater bitten, er würde euch einen anderen Tröster geben. So nennt also Jesus den Heiligen Geist einen anderen Tröster. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, was das bedeutet. Dass er bei euch sein wird in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Wir werden Vers 26 sehen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Tröster, Geist der Wahrheit, Heiliger Geist. Wir müssen das ändern. Tut mir leid. Mehrfach getestet, leider nicht geklappt. Altbewährte Technik. Genau. Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, den Geist der Wahrheit, wieder Geist der Wahrheit, wieder Tröster. Und auch hier in Vers 16, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wir haben also viermal, dass Jesus den Heiligen Geist Tröster nennt. Und dreimal den Geist der Wahrheit. Tröster. Weiß nicht, was bei euch in eurer Bibelsetzung steht, wenn ihr Bibeln offen habt. Habt ihr noch andere Vorschläge, Übersetzungsvorschläge? Ja, laut. Beistand. Anwalt. Hat jemand noch was? Luther? Helfer? Gibt's auch noch im Angebot? Fürsprecher. Also anscheinend irgendwie so ein Wort, was, ja, eigentlich manche Worte sind einfach zu übersetzen, da ist immer klar, was bei rauskommt. Aber bei dem Wort sind sich die Übersetzer nicht ganz im einen, was jetzt genau dahinter steht. Das griechische Wort dahinter heißt Paraklet, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der Heilige Geist ist der Paraklet. Und Paraklet, das ist eine Zusammensetzung aus zwei griechischen Worten. Para heißt neben, ja, parallel, sind so zwei nebeneinander verlaufende Linien, Para. Und Kaleo, der Klet, das ist der Rufen, Kaleo. Das heißt, der Paraklet ist der an die Seite Gerufene, der Herbeigerufene, der als Beistand Hinzugezogene, ja auch aus der Gerichtssprache, der Fürsprecher, der Anwalt, der Advokat, der, der an meine Seite kommt vor Gericht und der mich vertritt, der mir hilft, der mir eben beisteht vor Gericht. Das ist der Paraklet. Jetzt sagt Jesus, er will uns einen anderen Tröster geben. Einen anderen Tröster. Das heißt ja, es muss einen ersten Tröster geben. Oder was heißt einen ersten? Wenn es halt einen anderen gibt, dann gibt es also noch einen Tröster. Ja. Und interessanterweise, kurze Anmerkung hier, dass die islamische Theologie aufgrund von dieser Stelle hier deutlich machen will, dass hier die Ankündigung von Mohammed erwähnt wird. Wobei Jesus hier deutlich von einem Geist der Wahrheit spricht und von dem Heiligen Geist spricht. Und der andere Tröster ist der Heilige Geist und der Tröster, von dem Jesus spricht, ist er selber. 1. Johannes 2 zum Beispiel ist ganz klar, dass Jesus auch ein Fürsprecher ist, ein Mittler ist, ein Beisteher, unser Anwalt. Das ist ja vielleicht das Wort, wie wir es eben eher kennen. Jesus ist unser Beistand und der ist bei uns. Nun ist der Heilige Geist aber ein anderer Paraklet und löst Jesus in dem Sinne ab, dass Jesus ja jetzt nun nicht mehr bei den Jüngern sein kann, leibhaftig, als Lehrer, als Mensch, neben ihnen, greifbar, sichtbar. Denn er wird ja sterben und er wird auferstehen und er wird auffahren in den Himmel und damit weg sein. Ja? Und die Jünger schieben die Krise. Oh nein, wie wird das Leben sein, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ja, er war die ganze Zeit da. Wie ist es jetzt? Keine Sorge. Er wird die Jünger nicht als Waisen zurücklassen, vaterlos, sondern ein anderer Tröster wird kommen und wird ihnen beistehen an seiner Stelle. Und diese Verheißung ist an Pfingsten erfüllt worden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Männer und Frauen, auf Knechte und Mägde. Im Alten Testament war der Heilige Geist ja nur für Könige und Priester und Propheten, für einige besondere Menschen ausgegossen. Aber dann an Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen auf alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und das verheißt Jesus hier. Jesus bereitet also seine Jünger schon vor auf das Pfingstfest hier. Der Paraklet ist also der Heilige Geist. Und der Geist der Wahrheit. Ja? Und der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, ist ein Geist der Wahrheit. Warum sagt Jesus hier nicht, der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe? Ein Geist der Geduld, ein Geist der Gemeinschaft. Könnte man auch Predigten darüber halten, gibt vielleicht doch die ein oder andere Stelle, die es hermacht, aber dass Jesus hier den Geist der Wahrheit dreimal Geist der Wahrheit nennt, ist bemerkenswert. Der Geist führt uns in alle Wahrheit. Der Geist ist auch eng verbunden mit der Heiligen Schrift, wenn Jesus in Johannes 17 sagt, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Wort und Geist sind eng miteinander verbunden. Wir wissen, dass alle Schrift eingehaucht wurde von Gott selbst. Und dass wir in der Bibel Gottes gehauchtes Wort haben, die Wahrheit haben. Und sie offenbart uns Jesus Christus, der die Wahrheit in Person ist. Und der Geist der Wahrheit nimmt diese Buchstaben der Bibel und macht sie lebendig. Und macht, dass wir sie erkennen und verstehen und begreifen und lieben und danach leben wollen. Er macht es lebendig. So wird auch hier Heiliger Geist genannt. Und das ist dieses Geheimnis, was wir schon besungen haben im ersten Lied zwischen der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle wirken immer gemeinsam. Es ist eins, eine Einheit. Und doch kann man vielleicht sagen, dass der Vater der ist, der die Erlösung angeordnet hat von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Sohn Jesus Christus ist, der die Erlösung vollendet hat, der sie vollbracht hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Jesus ist Gott zum Anfassen. Er ist das fleischgewordene Wort. Und der Heilige Geist ist nicht das Stiefkind, sondern der Heilige Geist ist der, der all das, diese Wahrheit der Erlösung uns im Herzen lebendig werden lässt. Und dass wir überhaupt glauben können, denkt an Johannes 3, dass wir vom Geist neu geboren werden müssen, um überhaupt ins Reich Gottes zu kommen. Der Heilige Geist öffnet uns also die Augen, überhaupt zu glauben. Woher kommt der Geist? Woher kommt der? Das ist eine spannende Frage. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Also der Vater gibt uns den Geist. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Das finde ich auch spannend. Meint er jetzt hier die Wiederkunft Jesu oder meint er, dass er zu uns kommt im Heiligen Geist? Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Okay, der Heilige Geist ist also gesendet vom Vater im Namen von Jesus Christus, die Dreieinigkeit. Und Johannes 15 sehen wir, dass der Tröster kommen wird, dass Jesus ihn senden wird vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Er kommt. Also an manchen Stellen heißt es einfach, der Geist kommt. Selbst. An anderen Stellen heißt es, der Vater sendet den Geist. Wie an anderer Stelle heißt es, der Sohn sendet den Geist, Jesus sendet den Geist. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht im Namen von Jesus, weil Jesus ihn bittet. Also es ist ein Wirken des dreieinigen Gottes. Der Vater sendet ihn zu uns, den Heiligen Geist. Und die spannende Frage ist ja hier, was wirkt der Heilige Geist? Was tut er? Was tut der Heilige Geist laut diesen wunderbaren Texten hier? Schauen wir mal rein. Er wird bei euch sein in Ewigkeit. Er wird also uns einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Jesus verspricht, dass der Heilige Geist bei seiner Gemeinde sein wird in Ewigkeit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, ihr sollt mich sehen. Im Heiligen Geist können wir Jesus sehen, auch wenn er nicht hier leibhaftig ist, können wir ihn doch im Geiste sehen. Und der Heilige Geist, der Tröster, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Tröster kommen wird, den ich senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist gibt also Zeugnis von Jesus. Es ist gut, dass ich weggehe. Wie kann Jesus sowas sagen? Es ist gut, dass ich weggehe. Die Jünger sagen, was redest du? Es ist gut, dass du weggehst. Du bist der Beste, du bist unser Erlöser, du bist unser Herr, unser Meister, du tust Wunder, du hilfst uns. Wie sagst du, es ist gut, dass ich weggehe? Ja, wenn ich nicht gehen würde, dann würde der Heilige Geist nicht kommen. Und an einer Stelle davor sagt er, ihr werdet größere Werke tun als ich, sagt Jesus. Ein Vers, über den schon viel diskutiert wurde, auch in der Kirchengeschichte. Ich denke nicht, dass wir größere Werke tun können als Jesus, in dem Sinne, dass wir noch besser über Wasser laufen können und noch mehr Wasser zu Wein verwandeln können und noch mehr Tote auferwecken können und so weiter. Sondern dass wir in dem Sinne mehr tun können, weil der Heilige Geist nun verteilt ist auf die Gläubigen in aller Welt. Und dass so Christus nicht nur an einem Ort gebunden ist, in Galiläa, dort, wo er umherläuft von Stadt zu Stadt und heilt und Wunder tut. Nein, durch den Glauben erfangen wir den Heiligen Geist und jeder auf der Welt, egal wo er ist, da kann den Heiligen Geist empfangen und so Christus in ihm leben und ausleben. Und so können wir größere Werke tun im geografischen Sinne, im weit verbreiteten Sinne, bis nach Afrika, bis nach Amerika, wo auch immer hin, können wir nun Christus tragen, weil Christus ja in uns ist. In diesem Sinne ist es gut, dass Jesus geht und so, dass sein Evangelium sich auf der ganzen Welt weiter verbreitet. Und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun. Er wird aufdecken. Der Heilige Geist ist ein Augenöffner für uns. Über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Diese Dreiheit hier gehört zusammen und Jesus erklärt auch, was damit gemeint ist. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist ist also derjenige, der den Menschen die Augen dafür öffnen muss, dass sie Jesus brauchen. Wir können Menschen nicht bekehren. Natürlich, wir sollen Menschen von Jesus erzählen. Wir sollen Menschen Jesus groß machen. Und wir sollen vor allen Dingen Menschen lieben mit der Liebe, die Jesus uns geschenkt hat. Und so ein Zeugnis sein vor der Welt. Aber ich kann doch nicht in ein Herz von einem Menschen hineingehen und es bekehren. Das kann ich nicht. Das ist auch gut so, dass wir das nicht können. Und der Geist Gottes muss erwecken, muss das steinerne Herz erwärmen, erweichen, aufklopfen, die Augen aufmachen, sodass Menschen sehen, Mensch, ich glaube ja gar nicht. Ich bin nicht verbunden mit dem allmächtigen, heiligen, dreieinigen Gott. Ich brauche Leben und das gibt es bei Gott. Und in Jesus Christus gibt es Vergebung, Frieden und all diese Dinge. Diese Erkenntnis, das muss Gott schenken durch den Heiligen Geist. Deswegen darfst du für deine Freunde beten, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt und ihnen die Augen öffnet. Wie es in diesem Lied heißt, Amazing Grace. Ja? I once was blind, ich war mal blind. Und jetzt sehe ich die wunderbare Gnade Gottes. Also muss der Heilige Geist die Augen öffnen. Und er wirkt auch, dass er die Augen geöffnet bekommt über die Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Ein bisschen komplizierte Beschreibung, finde ich. Aber ich glaube, es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass dadurch, dass Gott, dass Jesus wirklich erstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, ist bestätigt, dass Jesus Christus wirklich der Gerechte ist und einfach irgendein Messias, der halt irgendwas erzählt hat. Sondern dass er wirklich gerecht ist. Und das wird dadurch bestätigt, dass er wirklich gerecht ist. Und über das Gericht, nicht das Endgericht, sondern dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist macht uns deutlich in unseren Momenten der Anfechtung und der Zweifel, macht er uns Jesus Christus groß, seinen Sieg am Kreuz groß, sodass wir verstehen und begreifen, wow, der Teufel wurde bereits besiegt. Er zappelt noch wie eine Schlange, die der Kopf abgehauen wurde und der Schwanz noch zappelt und sie kann noch ein bisschen Gift versprühen und um sich schlagen und Leid anrichten. Aber der Heilige Geist öffnet uns die Augen dafür, dass Jesus Christus der Sieger ist und dass dieser Fürst bereits gerichtet ist. Also zusammengefasst, wer ist er? Ich habe es versucht mal in meiner Schwachheit in einigen Sätzen zusammenzufassen. Wir kommen dann noch dahin, was es dir bringt und was es ja wichtig macht für dich. Er ist gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn der dreieine Gott. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft, ja, über die ich verfügen kann, so die christliche Superpowerkraft so. Ja. Nein, es ist eine Person. Über die kannst du nicht verfügen. Und er ist genauso eine Person wie der Vater und der Sohn. Und gemeinsam sind sie der dreieinige, lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei und doch eins. Ein tiefes Geheimnis. Und er ist der Geist der Wahrheit, der andere Paraklet, der Herbeigerufene, der auf die Bitte Jesu hin vom Vater, den Nachfolgern Jesu, als Beistand geschickt worden ist. Wer ist er und woher kommt er? Was tut er? Er vergegenwärtigt uns Gott. Er vergegenwärtigt uns Gott. Das sind diese Stellen, wo es heißt, dass er bei uns ist in Ewigkeit, dass er mit uns ist, dass er in uns ist. Wir würden gar nicht denken, Gott wäre real, wenn der Heilige Geist nicht in unseren Herzen wirken würde. Der Heilige Geist macht aus dieser Theorie, es gibt einen Gott, Gott ist der Schöpfer, Gott ist allmächtig. Ja, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Der nimmt es und macht das Feuer rein. Und macht das Leben rein und haucht diesen toten, allein für sich stehenden Erkenntnissen Leben ein, sodass ich sagen kann, ich glaube das, ich bin davon begeistert, ich bin entzündet, ich glaube leidenschaftlich daran und vertraue darauf und gebe mich dahin. Er vergegenwärtigt uns Gott und der Heilige Geist ist der Oberlehrer. Der beste Lehrer. Ines, du bist eine gute Lehrerin. Preis den Herrn, dass du dich vorbereitet hast für das Schuljahr und alle anderen Lehrer. Aber der Oberlehrer ist der Heilige Geist. Er lehrt uns. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Und er bezeugt uns, wer Jesus ist und was er getan hat. Indem er uns in die Wahrheit führt. Das heißt, wenn du deine Bibel liest und aufschlägst, dann darfst du den Heiligen Geist bitten, dass er dir jetzt hilft, das auch zu verstehen. Vieles, wenn wir die Bibel aufmachen, verstehen wir manchmal nicht. Kommt uns komisch vor. Irgendwie sagt es mir nichts zu. Du darfst bitten, Heiliger Geist, führ mich in die Wahrheit hinein. Und wenn ich es dann immer noch nicht verstehe, dann ziehe ich meinen Hut, dann gehe ich zur nächsten Stelle. Das ist trotzdem wahr, was da steht. Aber wir dürfen uns wirklich den Heiligen Geist als Lehrer vorstellen und ihn auch deswegen bitten und einladen, dass er uns lehrt und führt und immer mehr in die Wahrheit hineinführt und vor der Lüge und vor der Irre bewahrt. Und der Heilige Geist ist nicht einer, der es von seinem Wesen her sich selbst in den Vordergrund stellt. Er ist nicht gerne im Rampenlicht, könnte man vielleicht sagen, sondern er ist das Licht, das den Scheinwerfer auf Jesus richtet. Er verherrlicht mich, sagt Jesus. Das heißt, jede Theologie des Heiligen Geistes, jede noch so Holy Spirit und was auch immer es gibt, und ich bin sehr für das Feuer des Heiligen Geistes, aber jede, die nicht das Licht auf Jesus Christus setzt und ihn ins Rampenlicht stellt und ihn groß macht, wisst ihr noch, was verherrlichen heißt, dass jemand groß rauskommt. Wenn Jesus nicht groß rauskommt bei all dem Heiligen Geist, dann ist nicht der Heilige Geist, den Jesus hier verkündet. Denn er sagt, er verherrlicht mich, der leuchtet auf mich, der macht mich groß. Und er deckt auf, er deckt die Sünde auf in deinem Herzen. Er deckt die Gerechtigkeit auf, dass Jesus gerecht ist. Und er deckt auf, dass der Satan gerichtet ist. Was bringt's dir? Ey, da wäre so viel drin, da steckt so viel drin. Du hast sicher auch schon einiges jetzt für dich mitgenommen. Aber mir ist es einfach nochmal neu bewusst geworden. Es klingt vielleicht banal, aber manchmal, glaube ich, geht's im christlichen Glauben darum, die banalen Wahrheiten wieder neu zu ergreifen. Das, was du vielleicht schon oft gehört hast, neu zu ergreifen. Im Glauben geht es nicht immer darum, noch mehr zu wissen und noch mehr coole Erkenntnisse zu haben, noch mehr zu lernen, sondern das, was wir schon haben, bewusster wahrzunehmen. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Der dreieinige, lebendige Schöpfer, Erlöser, Richter, Herrscher, Meister, Lehrer, der König, mit dir. Nicht nur mit dem da oder mit dem Pastor oder mit der, was das ist. Mit dir. Gott ist bei dir. Er ist dein Beistand im Heiligen Geist. Er ist mit dir. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute. Heute Abend, wenn du ins Bett gehst, morgen früh, wenn du aufstehst, wenn der Wecker klingelt wieder und du zur Arbeit gehst und wieder zur Schule gehst und zum Studium gehst. Er ist mit dir im Krankenhaus. Er ist mit dir am Arbeitsplatz. Er ist mit dir in der Familie. Er ist mit dir am Küchentisch. Er ist mit dir im Schlafzimmer. Er ist mit dir auf dem Sofa. Er ist bei dir die ganze Zeit. Das heißt, wenn du morgen früh dir die Woche startest und das neue Schuljahr startest, was auch immer du startest, dann brauchst du nicht beten, Herr Gott, bitte sei heute mit mir. Sondern bete doch vielmehr, Gott, öffne mir die Augen, dass ich mir heute noch mehr bewusst mache, dass du da bist in mir. Und dann pass mal auf, was es mit deinem Leben macht, wenn du mehr und mehr in diesem Bewusstsein lebst, dass der Heilige Geist in dir lebt. Du lebst doch ganz anders, wenn du weißt, dass hinter dir einer steht, dass neben dir einer steht, der bei dir ist. Und wo du bist, ist Christus. Weil durch den Heiligen Geist Christus in dir ist. Und wenn du in einen Raum hineinkommst, morgen in der Arbeit, in dein Büro hineinkommst, da kommst nicht nur du alleine hinein, sondern ein Beistand ist mit dir. Der Heilige Geist. Und wenn du in dein Klassenzimmer hineinläufst und unsicher bist und schüchtern bist, das wäre jetzt für die Erstklässler die Anwendung, dann ist der Heilige Geist bei dir. Und als Lehrerin und was auch immer du bist und machst, in deiner Krise, der Heilige Geist ist mit dir. Du hast einen Beistand. Und er wirkt in dir. er wirkt in dir und er wirkt durch dich. Wenn du zu Hause in deinem stillen Kämmerlein deine Bibel auflegst, ganz einfach, nichts Spektakuläres. Du liest die Bibel, du schlägst sie auf, du versuchst sie demütig zu lesen. Du betest, Gott, schenk mir heute ein Wort der Erkenntnis. Ich möchte von dir lernen. Führe mich in die Wahrheit. Du liest ein paar Verse und du sitzt da und ganz schlicht und einfach und plötzlich wird dein Herz erfüllt von der Liebe Gottes und du erkennst, dass das, was da steht, wahr ist und du begreifst es und es freut dich und es trifft dich oder es fordert dich heraus. Es dringt hindurch, weil es dich plötzlich etwas aufdeckt in dir und du merkst, oh, so lebe ich ja noch gar nicht und so möchte ich aber leben. Dann ist es der Heilige Geist, der in dir wirkt. Und wenn du merkst, du hast Mist gebaut, weil du deine Kinder angeschrien hast, weil du einen Fehler gemacht hast, weil du nicht ganz geradlinig und wahrhaftig warst, weil du unfreundlich warst, was auch immer wir machen, und du merkst, das war nicht in Ordnung, dann ist es der Heilige Geist, der in dir wirkt und der dich in alle Wahrheit leiten möchte. Und wenn er dann sogar noch in dir wirkt, dass du den Mut hast, auf die Person zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich habe Mist gebaut. Dann entfaltet sich die Kraft des Geistes in deinem Leben mehr und mehr. Er wirkt in dir, wenn du in der Einsamkeit steckst, wenn du heulst und jammerst und klagst und weinst angesichts des Leidens und der Krankheit und angesichts des Todes, der immer noch eine Macht hat in dieser Welt. Und wir manchmal nicht mehr beten können und nur noch jammern und heulen können, wie vielleicht ein zweijähriges Kind, das sich den Kopf anschlägt und jammern und weinen. So geht's uns doch manchmal auch. Und wir haben die Verheißung im Römerbrief, dass der Heilige Geist unsere Gebete übersetzt vor Gott. Und dass er dann auch uns versteht und hört, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, wenn nur noch unsere Seele ächzt und stöhnt. Auch dann wirkt der Heilige Geist in uns als Beistand, als Tröster. Und wenn du auf der Arbeit bist und den Eindruck hast, du kannst etwas Gutes tun, den Eindruck hast, du kannst ein gutes Wort sagen, ein Wort des Trostes an deinen Arbeitskollegen, denen es schlecht geht. Oder du kannst Jesus Christus ins Gespräch mit einbinden in der Mittagspause oder sonst etwas. Dann ist es das Wirken des Heiligen Geistes und du darfst geistesgegenwärtig sein, sensibel sein dafür, mehr und mehr das Lernen. Aha, okay, ich habe zwar keinen Bock, ich will zwar nicht, ich schäme mich zwar, egal, ich möchte mutig im Geist leben und meinen Mund aufmachen und darauf vertrauen, dass auch hier der Heilige Geist bei mir ist und meine Worte leiten wird, auch wenn mir vielleicht Hass entgegenkommt, Unverständnis entgegenkommt. Auch hier wirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt am schönsten und am größten, eben wenn er das Rampenlicht auf Jesus Christus stellt. Deswegen werden wir auch gleich miteinander das Abendmahl halten und ich lade euch jetzt schon ein, dass wir das tun in Freude an Jesus und im Fokus auf Jesus Christus. Aber all das geschieht nicht automatisch, es geschieht ein Stück weit schon automatisch. Der Geist wirkt in dir, aber du kannst ihn auch dämpfen offensichtlich, den Geist dämpft nicht, ja? Deswegen nochmal ein Wort an dich auch. Du darfst dem Raum, dem Geist Raum geben. Und wenn du das Wirken des Heiligen Geistes erleben möchtest in deinem Leben, dann beginnt es mit einer einfachen Bitte, dass du dich öffnest dafür. Lehre mich, führe mich, fülle mich. Ich brauche dich heute, jetzt, morgen für diese Sache konkret beten. Und den Heiligen Geist so Raum geben in deinem Leben und ihn nicht dämpfen. Ich denke, es ist dem Teufel egal, ob wir in unseren Kirchen erfrieren oder ob wir verbrennen. Aber was ihm nicht egal ist, wenn da ein Haufen von Menschen sitzt, die geistesgegenwärtig leben, die geisterfüllt brennen im Geist und den Geist der Wahrheit, den Parakleten in sich wissen und entsprechend leben und auch so ein Scheinwerfer sind, auf Jesus Christus hin. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch. Wir wollen jetzt miteinander das Lied noch weiter singen, was wir am Anfang schon gesungen haben. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Lass uns das noch einmal als Gebet, als Antwort singen und dann zum Tisch des Herrn kommen.